Herzlich willkommen zum ersten Talk heute hier im Tanzsaal beim Winterkongress der Digitalen Gesellschaft. Neben mir steht Letizia Ramle. Sie ist Politphilosophin. Sie arbeitet bei TH Swiss und hat sich intensiv mit KI-Modellen und vor allem auch mit Deepfakes beschäftigt. Und bei dieser Studie, die Sie durchgeführt haben, sind Sie auch auf ganz viele, ganz spannende Ergebnisse gekommen und darum würde ich jetzt euch bitten, mit einem großen Applaus Letizia willkommen zu heißen. Sehr gut, vielen Dank, bitte, Bühne frei.
Vielen Dank, David, vielen Dank auch für die Einladung, vielen Dank, dass so viele gekommen sind. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein und auch herzlichen Dank an alle, die mitorganisiert haben. Es ist ein großartiger Event und eben eine große Freude, dabei sein zu können. Zuerst ein kleines Wort zu TH Swiss. Ich arbeite bei TH Swiss, das ist die Stiftung für Technologiefolgenabschätzung. Das ist ein großes Wort, um zu sagen, dass wir die Chancen und Risiken von neuen Technologien abschätzen, untersuchen. Wir haben einen Auftrag vom Schweizer Parlament, der uns hatte gründen wollen vor 34 Jahren, eben damit um Debatten über neue Technologien und ihre Auswirkungen auf Gesellschaft, mögliche Szenarien, mögliche Handlungsoptionen für die Politik aufzuzeigen und eben für das Parlament, den Bundesrat, aber auch und vor allem auch für die ganze Schweiz, die Leute, die Medien, die Öffentlichkeit und so weiter. Ein großes Thema waren natürlich die Deepfakes. Wir haben letztes Jahr eine große Studie dazu publizieren können, im Juni. Sie wurde von einem sehr tollen Forschungsteam verfasst. Sie sehen die AutorInnen hier auf dem Bildschirm. Es ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen dem Fraunhofer-Institut in Karlsruhe und den Universität Freiburg und Zürich in der Schweiz mit Leuten aus verschiedenen Disziplinen wie die IT, die Rechtswissenschaften, die Politikwissenschaft, die Wirtschaft und so weiter. Die Studie ist online zugänglich. Ich habe auch ein paar Exemplare und ein paar Kurzfassungen gebracht, die Sie nachher in den Sälen finden können. Und natürlich ist alles auf unserer Webseite. Also als wir vor ein paar Jahren angefangen haben, uns mit Deepfakes zu beschäftigen, hatten wir ein paar Ausgangsfragen, wie was passiert, wenn KIs jetzt viele Inhalte manipulieren können und das alles online zirkuliert, werden wir unseren Ohren noch trauen können oder werden wir gar nichts mehr glauben können? Das war eine der Fragen. Aber auch, was passiert, wenn sehr viele Leute einen einfachen Zugang zu diesen Technologien finden? Was sind die Risiken, aber vielleicht auch, was sind die Chancen? Aber zuerst, was ist ein Deepfake? Hier ist die Definition der Studie. Also ein Deepfake ist ein mithilfe von KI-Techniken synthetisierter oder manipulierter Audio-, Bild- oder Videoinhalt, der authentisch wirkt, es aber nicht ist. Also wichtig ist, dass es täuschend echt aussieht, ist es aber nicht, daher das Wort Fake. Und es gibt verschiedene Formate für Deepfakes, Audiodateien, Bilder und natürlich auch die bekannten Videos. Zwei Varianten sind möglich. Man kann einen bestehenden Inhalt manipulieren, ändern oder einen ganz neuen Inhalt mit einem KI-Generatoren produzieren. Und in Deepfakes sind oft auch, wird ein Mensch gezeigt, der etwas sagt oder tut, was er nie gesagt oder nie getan hat. Und in Deepfakes sind manchmal auch Menschen zu sehen, die es gar nicht gibt, die gar nicht existieren, zum Beispiel bei Avataren. Und es gibt auch einige Deepfakes ohne Menschen, zum Beispiel eine manipulierte oder erfundene Naturkatastrophe. Einfach ein paar Beispiele. Es sind nur Promis dabei, aber Angela Merkel und Obama, die zusammen eine Sandburg bauen, die Queen Elizabeth, die einen sportlichen Tanz für ihre Weihnachtsrede macht, oder Donald Trump, der verhaftet wird. Das sind alles Deepfakes, das hat alles nie stattgefunden. Vielleicht hatten Sie ein paar dieser Bilder auch schon mal gesehen. Und es gibt aber auch Deepfakes von Menschen, die es gar nicht gibt. Also diese virtuelle Influencerin heißt Imma, sie ist aus Japan, aber eigentlich ist sie auch nur eine Fiktion auf den sozialen Medien. Dieses Gesicht da kann man auf einer Webseite, die This Person Does Not Exist heißt, einfach erstellen. Also diese Person gibt es auch nicht. Und man kann das auch künstlerisch anwenden. Man sieht hier ein Porträt von, also es hätte von Rembrandt sein können, aber eben nicht. Das ist eine KI-Imitation seines Stils. Einfach ein paar Beispiele, um einzusteigen. Also zuerst, was sind die Risiken? Leider gibt es viele. Zuerst, und es hat auch damit angefangen, die pornografischen Deepfakes. Da ist es möglich, ein pornografisches Video zu benutzen und darin jemand anders reinzutun, wenn ich es so sagen darf, also das Gesicht einer Person im pornografischen Video mit einem anderen Gesicht zu ersetzen, zum Beispiel sie oder mich und so weiter. Das wird oft zu ziemlich bösartigen Zwecken genutzt, um eine Person zu demütigen oder auch für eine Drohung zum Beispiel. Und generell sind Deepfakes sehr gut geeignet für verschiedene Arten von Cybermobbing. Also man macht ein Video oder vielleicht ein Bild von einer Person, die man kennt. Darin zeigt man etwas Kompromittierendes oder etwas Peinliches und man kann es dann überall zirkulieren lassen. Identitätsdiebstahl. Da kann man unser Gesicht oder unsere Stimme oder die digitale Version davon stehlen, um unsere Identität zu nehmen und zum Beispiel für ein Authentifizierungsverfahren zu überlisten. Das heißt, mit Gesichtserkennung, mit einem guten Deepfake könnte man sich für sie ausgeben. Funktioniert auch mit der Stimme, zum Beispiel für die Identifikation via Stimme am Telefon. Schockanrufe eben auch mit der Stimme, das wird im Moment sehr viel gemacht, leider mit ziemlich viel Erfolg. Das heißt, Sie erhalten einen Anruf von einem Familienmitglied zum Beispiel, das in Not ist und Sie ihnen sagt, ja, ich brauche dringend Geld, ich bin in einer sehr schwierigen Situation, bitte überweise das Geld und so weiter. Und die Stimme klingt dann wirklich identisch oder fast identisch mit seiner Stimme. Aber eigentlich ist es nicht das Familienmitglied, sondern eine KI-Stimme. Die Verbreitung von falschen Informationen oder generell Manipulationsabsichten mit Deepfakes, die ja naturgemäß nicht echt sind, vor allem in der Politik ist das ein Thema, das werden wir noch sehen. Und Cyberattacken, Deepfakes sind auch ein Tool, um Cyberattacken durchzuführen, zum Beispiel um jemanden zu täuschen und in ein System reinzukommen. Auch das werden wir noch sehen. Was vor ein paar Jahren, bevor dem großen KI-Hype, den wir im Moment haben, etwas schwieriger war, war auch die Chancen hinter diesem neuen Phänomen zu sehen. Heute sieht man das ein bisschen besser, aber das war eine Frage damals. Und es hat auch Chancen, man muss einfach denken, es sind völlig andere Anwendungen mit völlig anderen Absichten. Also zuerst in der Unterhaltungsindustrie, zum Beispiel in der Musik oder in der Filmindustrie, gibt es ein großes kreatives Potenzial. Zum Beispiel um neue Filmszenen zu realisieren oder vielleicht auch um eine mögliche Szene zu testen, um zu schauen, wie es aussehen könnte, bevor man etwas drehen möchte. Das Gleiche gilt für Musik. Man kann die Deepfake-Technologien auch für neue Lieder anwenden oder auch um zu schauen, wie etwas tönen würde, zum Beispiel. In der Werbung und in der Kommunikation können neue Inhalte, neue Bilder, neue Videos, vielleicht auch KI-Gesprächspartner oder Avatare für die Kundschaft oder für andere Zielpublikum verwenden. Zum Teil auch mit niedrigeren Kosten. Das kann ein Vorteil sein, der oft erwähnt wird. Für den Unterricht gibt es verschiedene Innovationsmöglichkeiten, die ich persönlich ziemlich cool finde. Zum Beispiel könnte man sich vorstellen, im Geschichtsunterricht eine historische Figur, einen historischen Avatar zu machen, mit dem man plaudern könnte, um sich ein Bild von seiner Zeit zu machen. Generell sind es mögliche neue Mittel, um ein Thema attraktiver und interaktiver zu machen. Könnte auch nützlich sein für den Fernunterricht, wo alles per Bildschirm läuft und auch ein bisschen Animation zum Teil erwünscht sein kann. Und eine völlig andere Anwendung, der Schutz von Identitäten. Da ist es möglich, zum Beispiel für einen Dokumentarfilm eine Aussage zu machen, aber ohne die eigene Identität preiszugeben, also preisgeben zu müssen. Das heißt, man kann das Gesicht oder die Stimme ein bisschen ändern, zum Beispiel für Aussagen von bedrohten Minderheiten in einem Dokumentarfilm. Oder es wird auch von Medienschaffenden in Regimes verwendet, die etwas berichten möchten, darf es allerdings nicht ohne großen Druck machen dürfen. Das waren einige Beispiele. Es gibt natürlich auch Kontroversen rund um diese Chancen, zum Beispiel rund um den Wert von Wahrheit in diesen Kontexten oder auch um den Wert menschlicher Leistung in kreativen Prozessen. Vielleicht kommen wir in der Diskussion noch drauf. Zum Stand der Technik. Wie sieht es aktuell aus? Wie kann man einen Deepfake machen? Hat vielleicht jemand im Raum versucht, einen ganz netten Deepfake selber zu machen? Spannend, ja, einige, vielen Dank. Also in der Studie wurde herausgefunden, dass Deepfake-Bilder und auch Audios, also zum Beispiel Stimmdateien, relativ leicht zu erstellen sind. Es braucht einfach genug Daten, also Fotos oder Sprachsamples einer Person und auch genug Computerleistung. Und wie Sie wissen, sind KI-Generatoren bereits verfügbar. Bei den Videos hingegen braucht es mehr Aufwand. Die Technologie macht schon sehr große Fortschritte, aber im Moment braucht es noch viel technisches Know-how, um einen guten, überzeugenden Deepfake zu machen. Das heißt, große Rechenkapazitäten auch und viel Zeit und Geld. Die Situation könnte sich aber ändern, wenn Text-to-Video-Generatoren für die breite allgemeine Öffentlichkeit verfügbar werden, wie das im Moment bei großen Tech-Konzernen entwickelt wird. Da müsste man eigentlich nur noch einen Prompt schreiben, um ein Video zu erhalten. In der Studie wurde eine Bevölkerungsumfrage mit einem Online-Experiment gemacht, um zu wissen, wie gut wir Deepfakes von echten Videos unterscheiden können. Können wir Deepfakes schon erkennen? Immer noch erkennen oder ist das schon jetzt nicht mehr möglich? War eine große Frage. Das heißt natürlich, dass je schwieriger es wird, desto größer die Risiken sein könnten, wenn man an Desinformation denkt, zum Beispiel. Also sie haben ein Experiment gemacht mit mehr als 1000 Personen in der Schweiz und davon hat die Hälfte einige Tipps im Voraus erhalten. Das war eine Literacy Intervention, Tipps zum Erkennen von Deepfakes zum Beispiel. Auf welche Details muss man achten, um zu beurteilen, ob ein Video echt ist oder nicht. Das kann ein verschwommener Hintergrund sein, das kann etwas Unregelmäßiges in den Zähnen oder im Haar sein, solche Dinge. Und die andere Hälfte der Befragten hat diese Tipps nicht erhalten. Und unser Team hat gut gemachte Deepfakes verwendet, also die technisch überzeugend sind und auch die berühmten Figuren involvieren. Und die Ergebnisse sind, es ist schon jetzt heutzutage sehr schwierig, einen gut gemachten Deepfake von einem echten Video zu unterscheiden. Und was etwas überraschender war, ist, dass das auch der Fall mit der Literacy Intervention, also mit den Tipps zur Erkennung von Deepfakes, der Fall war. Die Leute, die diese Tipps erhalten hatten, sind nicht wirklich besser abgeschnitten. Was einen positiven Einfluss gehabt hat, waren die Social-Media-Kompetenzen. Leute, die angegeben hatten, sich gut mit Social Media auszukennen oder zum Beispiel, die angegeben haben, ja, ich weiß, wie ich eine Quelle überprüfen kann, ich weiß, wie Social Media funktionieren, die haben zum Teil bessere Ergebnisse gehabt. Und jetzt, was könnte die Technik leisten, um mit Deepfakes und möglichen Problemen umzugehen? Unsere Studie sagt, dass es keine eindeutige Lösung gibt. Es gibt drei technische Hauptansätze. Das erste ist die Authentifizierung von originalen Daten und Inhalten. Also da in diesem Fall erhält ein echter Inhalt, ein originaler Inhalt, eine digitale Signatur in seiner Datei. Und somit wird der Ursprung dieser Daten transparent gemacht. Unsere Studie sagt, dass das schon ein Mittel zur Prävention sein kann. Allerdings muss man auch wissen, dass diese Verfahren, dass diese Authentifizierungsverfahren technisch überwunden werden können. Das ist nicht einfach. Es wären vor allem starke Akteure, die das machen würden. Aber es ist möglich. Und wie Sie wissen, entwickelt sich auch alles sehr schnell in diesem Bereich. Außerdem gibt es ein anderes Problem, das ist die Frage nach dem Kontext. Das heißt, ein Bild oder ein Video kann echt sein, aber das sagt uns nicht eben zum Kontext der Datei, wo wurde sie aufgenommen, was war da los, was sieht man auf dem Bild oder was sieht man nicht, was sieht man nicht, ist es eine vollständige Aufnahme? Solche Fragen können auch noch auftauchen. Wir waren jetzt beim Original. Das Pendant dazu ist die Kennzeichnung von Deepfakes. Da geht es darum, Deepfakes als solche, als KI-Inhalte, auf sichtbare Weise zu markieren. Vor allem in Apps oder in Generatoren, mit denen man Deepfakes produzieren kann, aber auch auf den Plattformen, auf denen Deepfakes geteilt werden können. Hier sagt unsere Studie, dass das auch ein möglicher Weg ist. Es ist wie eine Zutat im gesamten Rezept. Aber man muss auch wissen, dass es zum Teil auch technisch überwunden werden kann. Und vor allem ist es schwierig zu kontrollieren oder auch zu umzusetzen. Das heißt, wie wollen wir sicherstellen, dass alle Apps, alle Generatoren das wirklich anbieten, dass die Plattformen das zu 100% umsetzen? Und was bedeutet es dann, wenn viele Inhalte markiert sind, aber nicht alle? Was ist dann der Status all der anderen Inhalte? Was traut man noch, wenn vieles markiert ist, entweder als Original oder als KI-Inhalt und trotzdem nicht alles und dazu noch mit ein paar Fälschungen dazu? Deshalb denken wir, dass es wäre schon besser, wenn eine breite Masse an Deepfakes damit erfasst werden könnte, aber es gibt trotzdem ein Verwirrungs- und vielleicht auch ein Missbrauchspotenzial. Und der dritte Ansatz sind die Deepfake-Detektoren. Da sind es KIs, die Deepfakes erkennen können. Zum Beispiel, indem sie gewisse Unregelmäßigkeiten, die typisch für Deepfakes sind, erkennen. Auch das ist ein möglicher Weg, sagt die Studie, aber man muss wissen, die Ergebnisse sind nur Wahrscheinlichkeiten. Zum Beispiel sagt ein Detektor, jetzt ist es zu 60% möglich, dass dieses Video ein Deepfake oder ein echtes Video ist. Und es gibt auch Fehler, das gehört dazu, das heißt, es gibt falsch-positive oder falsch-negative, ein Deepfake, der als echter Inhalt markiert ist oder ein echter Inhalt, der als Deepfake erkannt wird. Das ist dann auch möglich. Deshalb sagt die Studie, es gibt einiges mit der Technik, was man machen kann, aber für das gesamte Problem braucht es auch andere Maßnahmen. Cyberrisiken für Unternehmen, aber auch für Verwaltungsstellen oder Organisationen oder auch NGOs eben. Deepfakes sind ein gutes Tool, um Cyberattacken durchzuführen. Ein erstes Beispiel wäre die Überwindung von Sicherheitsmaßnahmen. Vor allem diejenigen, die mit Gesichtserkennung oder mit Authentifizierung via Stimme funktionieren. Da man ein Gesicht oder eine Stimme imitieren kann, ist es dann möglich, wenn man solche Verfahren hat, dass jemand Zugriff zu ihrem Konto, ihrem Bankkonto oder ihrem Login bei der Arbeit und so weiter erhalten kann. Wenn man schon drin ist, kann man sensible Informationen erhalten, eine Cyberattacke durchführen oder auch eine Zahlungstransaktion starten und so weiter. Social Engineering Angriffe, das ist, wenn jemand sich an jemand anders ausgibt, um uns zu täuschen. Das heißt zum Beispiel, ruft uns, keine Ahnung, ein Chef, eine Chefin, jemand anders am Telefon und sagt uns, ich brauche jetzt einen Zugriff und die KI-Stimme ist eine perfekte Imitation, wie bei den Schockanrufen. Da könnten wir dazu verleitet werden, einige Informationen preiszugeben oder eben eine Zahlungstransaktion zu tätigen und so weiter. Oder einen Zugriff zum System. Rufschädigung, da sind wir eher näher beim Thema Cybermobbing, sehr allgemein betrachtet. Also es ist möglich, eine Persönlichkeit, eine NGO zum Beispiel, Dinge in den Mund zu legen, die sie nie gesagt hat, die sie nie sagen würde, oder ein Video von dieser Person zu machen, ein kompromittierendes Video, das den Ruf der Organisation schaden könnte. Und meistens hat das den Zweck, der ganzen Organisation zu schaden. Was kann man machen mit all diesen Risiken, die auf uns zukommen könnten? Also einige Maßnahmen aus der Studie, die empfohlen werden. Zuerst die Sensibilisierung von Mitarbeitern. Also es ist wirklich wichtig, generell, also auch nicht nur bei der Arbeit natürlich, Bewusstsein für das Thema und für die neuen Möglichkeiten, die schon jetzt sehr gut sind, zu wecken. Das heißt, die Leute sollen einige Reflexe erwerben, Inhalte kritisch prüfen, ist es plausibel oder nicht, wer ist jetzt der Absender dieser E-Mail. Man muss auch wissen, dass es Deepfakes am Telefon geben kann. Solche Dinge, die sollten in internen Weiterbildungen zum Beispiel oder in der internen Kommunikation einer Organisation, eines Unternehmens und so weiter mitgeteilt werden. Eine Risikoanalyse innerhalb der Organisation zu Präventionszwecken, da sollte man sich überlegen, mit welchen Kanälen man uns mit einem Deepfake angreifen könnte, was sind mögliche Risiken, was könnte man machen, was wäre das Ziel, was würde man verwenden, welche Daten von uns sind online, dass man sich überlegt, was passieren könnte, um danach schneller reagieren zu können. Denn, das sagt die Studie auch, wenn es einen Deepfake gibt, also einen bösartigen, dann muss man schnell reagieren und man muss den Deepfake schnell richtig schnellen. Das heißt, schnell informieren können, dass das Video nicht echt ist und so weiter. Und dafür bräuchte es einen Notfallplan. Das heißt, was macht man in solch einer Krisensituation? Wer muss wann was machen? Was hat man für Kommunikationskanäle, um die Leute oder auch vielleicht um die Medien zu informieren? Oft hat man bei einer Cyberattacke eben keinen Zugriff zum eigenen System. Was hat man dann als Alternative und so weiter? Dass man sich überlegt, wie man dann schnell und gut reagieren könnte. Oder auch, bei wem kann man den Fall melden, bei welcher Polizei muss man sich melden und so weiter. Generell sind Verfahren mit Gesichts- oder mit Sprachbiometrie nicht wirklich zu empfehlen, weil die Deepfake-Gefahr immer größer wird. Die Studie hat ein paar technische Tipps dazu, falls es solch ein System wirklich braucht, aber generell ist die Empfehlung eher, andere Systeme zu verwenden. Und es wird auch empfohlen, den Deepfake-Vorfall zu melden. Das ist freiwillig, aber man kann es melden, erstens, weil die Behörden auch helfen können bei der Schadensbegrenzung, aber auch, und das ist vielleicht etwas großzügiger, weil andere Organisationen davon etwas lernen können oder wissen können, welche konkrete Gefahr im Moment besteht und sich damit besser schützen können. Allerdings, was man sieht, das Thema ist sehr dynamisch, die technologischen Entwicklungen sind extrem schnell, wie Sie wissen, und es gibt leider kein Wundermittel mit diesem Phänomen. Chancen von Deepfakes in der Politik. Jetzt kommen wir zur Politik und wir reden doch ein bisschen über Chancen, um die Stimmung ein bisschen zu ändern. Nachher komme ich wieder zu den Risiken, die gibt es auch, wie Sie wissen. Also eben Deepfakes können auch ohne betrügerische oder ohne manipulative Absicht gemacht werden, zum Beispiel zu Humorzwecken, als Unterhaltung, vielleicht als Satire in den politischen Diskursen. Und somit können sie auch als neue Ausdruckmittel für die politische Deliberation, das heißt für unsere politischen Debatten und Überlegungen, taugen. Hier geht es wieder eher um das kreative Potenzial von Deepfakes. Zum Beispiel könnten wir sie nutzen, um ein politisches Anliegen zu illustrieren oder um Bewusstsein für ein Thema zu schaffen, das uns wichtig ist und eben mit neuen kreativen Kanälen. Es kann auch für politische Kampagnen genutzt werden. Natürlich gibt es dazu auch einige Kontroversen, aber zum Beispiel für Plakate oder Videos, für einen Wahlkampf oder für ein anderes politisches Ziel. Auch in der politischen Bildung hätte es Möglichkeiten, ein komplexes Thema zu veranschaulichen, eben mit mehr Bildern, mit Videos, um es auch ansprechender für verschiedene Personen zu machen. Und für die Partizipation kann man sich vorstellen, 10 Minuten, vielen Dank. Für die Partizipation kann man sich vorstellen, dass es vielleicht auch neue Personen geben könnte, die sich politisch ausdrücken könnten, weil sie jetzt ein neues Mittel dazu hätten. Zum Beispiel, indem man Bilder leicht erstellen kann. Und jetzt gehen wir wieder zu den Risiken in der Politik. Also, natürlich können Deepfakes, das ist ein sehr bekannter Fall, dazu genutzt werden, politische Persönlichkeiten, aber auch ihre Parteien oder eine Institution zu diskreditieren. Also hier ist es wieder das Prinzip, man kann einer Person Dinge in den Mund legen, die sie nie sagen würde, oder eben ein kompromittierendes Video erstellen, das dann überall zirkulieren kann. Und auch wenn die Person es richtig stellen kann, je nachdem, ist die Situation im besten Fall trotzdem sehr unangenehm und heikel. Zur Verbreitung von falschen Informationen oder vielleicht auch von irreführenden Informationen können Deepfakes auch taugen. Zum Beispiel könnte man eine bekannte politische Persönlichkeit, ich denke zum Beispiel an Alain Berset während der Corona-Pandemie, um ein technisch gutes Video machen und dann gewisse Aussagen über eine Impfung zu machen und diese dann verbreiten. Das könnte natürlich eine große Wirkung haben. Erpressung und Einschüchterung. Da könnte man Personen, die politisch aktiv sind, mit einem Deepfake erpressen. Entweder ein Deepfake von ihnen selber oder vielleicht ein Deepfake von einem Familienmitglied, von den Kindern und so weiter, damit die Person sich vielleicht aus einem bestimmten Thema zurückhält. So Einschüchterung. Deepfakes, soziale Spannungen und Kontroversen zu schüren, um gewisse Konflikte noch zu verschärfen. Generell, wenn man an das Thema Desinformation denkt, weiß man auch, manchmal geht es nicht wirklich darum, den Glauben der Leute zu ändern, sondern auch eine schlechte Stimmung zu verbreiten oder eben gewisse Konflikte zu verschärfen. Falsche Profile auf den sozialen Medien, gerade mit falschen Gesichtern, die mit KI erstellt werden, könnte man zum Beispiel gewisse Aussagen bestätigen oder unterstützen und es würde dann so aussehen, als wären ganz viele Leute einverstanden oder betroffen und so weiter. Damit hängt auch zusammen das digitale Astroturfing. Astroturfing heißt, eine Bürgerbewegung zu simulieren. Das heißt, so tun, wie wenn ganz viele Leute politisch zu einem Thema aktiv werden möchten. Und auch hier mit sozialen Medien und falschen Profilen könnte man zum Beispiel so tun, wie wenn ganz viele Leute sich bei einer Vernehmlassung, also sich an einer Vernehmlassung beteiligt hätten und etwas zu sagen hätten. Und die Lügendividende, da heißt es, wenn ganz viele Inhalte zirkulieren und man nicht weiß, was echt ist, was nicht, was ist richtig, was ist falsch, ist es auch relativ einfach, etwas Wahres zu leugnen. Das heißt, zu sagen, nein, das habe ich nicht gemacht, das war ein Deepfake, obwohl man es doch gemacht hat. Also genau, diese... Dann die allgemeine Frage haben wir uns auch gestellt mit Deepfake. Ist das eine Bedrohung für demokratische Prozesse? Also Sie sehen, es gibt ganz viele Möglichkeiten, eine politische Debatte oder einen Wahlkampf zu beeinflussen. Ob Deepfakes entscheidend werden, wissen wir noch nicht. Das ist schwierig abzuschätzen. Es ist auch nicht so, dass alle in die Tappe fallen. Das müssen wir noch sehen, aber natürlich sind es zum Teil sehr überzeugende oder einfach Mittel, die eine Stimmung auch ändern können. Und auch wichtig zu wissen ist, dass sie eigentlich schädliche Folgen haben können, auch wenn das nicht die ursprüngliche Absicht war. Und gibt es die Gefahr eines Vertrauensverlusts betreffend demokratischen Institutionen und Informationsquellen? Zum Beispiel in den Medien. Also auch hier ist es ein bisschen früh, um es zu sagen, aber das ist ein mögliches Risiko, je nachdem, wie viele KI-Inhalte zirkulieren und was die Wirkung ist. Und da sieht man, es kommt wirklich sehr darauf an, wie wir sie nutzen und auch wie wir darauf reagieren. Ist es ein mögliches Risiko, das im Moment viele in verschiedenen Branchen ziemlich ernst nehmen. Deepfakes in den Medien. Die Studie hat auch ein Kapitel dazu, auch mit Befragungen von Medienschaffenden. Generell, was daraus kommt, ist, dass sie schon eine große Challenge für die Medien sind. Erstens, weil sie Deepfakes erkennen müssen und zwar schnell und nicht selber in die Falle tappen. Ansonsten verlieren sie an Glaubwürdigkeit. Aber auch, weil wenn dieser Kontext dazu kommt, dass die Leute Mühe haben zu wissen, ja, was kann ich glauben, was kann ich nicht glauben, ist diese Quelle da in den Medien überhaupt vertrauenswürdig? Heutzutage weiß man nicht mehr und so weiter. Dann ist es schon natürlich eine Herausforderung für ihre Mission. Aber gleichzeitig auch eine Chance. Denn die Medien können eigentlich wertvolle Informationen, also Informationen, die nach professionellen Standards erarbeitet wurden, mit Quellenprüfung, mit wissenschaftlichen Methoden und so weiter, das können sie anbieten. Und das ist dann eine Orientierung innerhalb des KI-Dschungels, wenn ich das so sagen kann. Also in diesem Sinne ist es eine Chance, auch weil sie Deepfakes oder KI-Inhalte einordnen können, in einen Kontext setzen. Nicht alles ist Desinformation, auch dazu können sie die richtigen Nuancen treffen. Deshalb ist es auch eine Chance. Medienschaffende sehen vor allem die grundlegenden Normen ihres Berufs als die Lösung. Das heißt, weiter seriös arbeiten, Quellen prüfen, richtig recherchieren und so weiter. Aber auch die Sensibilisierung der Bevölkerung. Das heißt, damit die Medien oder auch in andere Informationsquellen diese Arbeit, diese Mission erfüllen können, muss es auch Leute geben, die daran glauben, dass sie es machen. Das heißt, die einen Wert auf professionell erarbeitete Informationen legen, die meinen, dass es sich auch lohnt, das zu lesen und die das auch gerne hören würden, was Medienschaffende machen. Wenn das niemand interessiert, dann können Medienschaffende diese Mission nicht erfüllen. Das ist ein bisschen die Zusammenfassung von einigen Interviews. Zum Teil braucht es spezialisierte Abteilungen, die komplexe technische Fälle untersuchen können, und das in Zeiten von einem großen finanziellen Druck für die Medien kann auch eine Herausforderung sein. Und Deepfakes können auch benutzt werden, um Medienschaffende selber einzuschüchtern, wenn man nicht möchte, dass sie zu einem bestimmten Thema berichten. Deepfakes im Schweizer Recht, ich glaube, ich gehe ein bisschen weiter, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe. Warum es gelb ist, weiß ich nicht. Ja, okay, aber ich habe noch einige Folien. Vielen Dank, genau. Aber vielleicht einfach als Zusammenfassung. Also unser juristisches Kapitel hat gesagt, eigentlich sind sehr viele Fälle von unerwünschten Deepfakes schon vom Schweizer Recht erfasst, was vielleicht überraschen mag, weil das Phänomen doch neu ist. Aber viele Delikte, oft ist es einfach sozusagen eine neue Version von einem Delikt, das es schon länger gibt. Man sieht hier vielleicht einige Beispiele, was solche Delikte involvieren können. Zum Beispiel das Recht am eigenen Bild oder an der eigenen Stimme. Unser Bild und unsere Stimme gehören uns. Eigentlich dürfen die Leute nicht damit spielen und sie nicht einfach zerstreuen. Also das gibt es bereits. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und zum Teil muss das Schweizer Recht auch Deepfakes schützen, wenn es eher im Sinne der Meinungsäußerungsfreiheit ist. Also auch da gibt es sehr viele Anwendungen und verschiedene Fälle. Die große Herausforderung ist die Rechtsdurchsetzung. Das heißt, wenn etwas passiert ist und man klagen möchte, ist es oft schwierig, die Person zu ermitteln, die den Deepfake gemacht hat. Online-Inhalte zirkulieren auch extrem schnell. Es ist schwierig, sie zu entfernen. Und oft sind es grenzüberschreitende, also internationale Phänomene, die schwierig eben durchzusetzen sind. Deshalb ist es hier die größte Hürde. Ich komme jetzt zu einigen Empfehlungen unserer Studie. Zuerst die Regulierung der Plattformen. Ich glaube, es gibt nachher noch einen Vortrag dazu. Also auch im Zusammenhang mit Deepfake macht es Sinn, sich zu überlegen, wie man Plattformen zu mehr Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden zwischen oder also wie man sie verpflichten könnte, ein Meldesystem, um rechtswidrige Inhalte melden zu können, die Möglichkeit, gemeldete Deepfakes zu sperren, wenn ein Verdacht auf rechtswidrige Inhalte besteht, aber auch und gleichzeitig Transparenzvorgaben zu diesen Prozessen und auch Widerspruchsmöglichkeiten. Denn es gibt auch ungerechtfertigte Löschungen, die Meinungsäußerungsfreiheit gefährden können. Die Bildung und auch die Selbstverantwortung der BürgerInnen zu fördern. Da geht es um die Medienkompetenzen. Wie gehen die Leute, also wie gehen wir mit Online-Inhalten um? Also Quellen prüfen, Absender prüfen, überlegen, ob etwas wirklich plausibel ist oder nicht. Das kann an Schulen gemacht werden. Wir haben auch gesehen, das ist aber auch eine laufende Entwicklung, also auch in Unternehmen, bei der Arbeit und so weiter, dass man auf diese Medienkompetenzen setzt und auch die Selbstverantwortung, also überlegen, bevor wir einen Deepfake teilen, was könnten die Konsequenzen sein? Und natürlich auch überlegen, bevor man selber einen Deepfake erstellt. Darf ich das? Was würde passieren? Und so weiter. Beratungszentren für Opfer von Cyberkriminalität unterstützen. Oft wissen die Leute nicht, wie sie reagieren sollen oder können, wenn sie gerade einen Deepfake-Angriff erlebt haben. Dazu braucht es einiges an Know-how, rechtliches Know-how, aber auch Know-how zu den Plattformen, zu Internet. Wie kann ich versuchen, den Inhalt zu löschen? Da braucht es Unterstützung. Und es gibt in der Schweiz viele Beratungszentren und sie sollten auch mit Blick auf Cyberdelikte ausgebaut werden können. Und ansonsten sensibilisieren, das haben wir gesehen, und wichtig, journalistische Standards hochhalten. Habe ich noch 30 Sekunden? Okay, vielen Dank. Also eine Frage ist, wo stehen wir jetzt? Die Studie sagt auch, Prognosen sind schwierig. Das Thema ist in einem raschen Wandel und vieles kommt eigentlich auch darauf an, wie die Leute reagieren werden. Auch deshalb gibt es all diese Empfehlungen an die Gesellschaft, weil es gibt schon Möglichkeiten, das Phänomen in die eine oder andere Richtung ein bisschen zu lenken, wenn wir auch vernünftig reagieren können und auch die Chancen verantwortungsvoll nutzen können. Im Moment sind wir in einer Übergangsphase und das ist vielleicht das Besondere dran. Das heißt, es gibt das alles, aber wir sind nicht mit dem aufgewachsen. Wir sind nicht daran gewöhnt. Unsere Umfrage hat auch gezeigt, viele Leute haben vielleicht von Deepfakes gehört, aber nicht wirklich einen gesehen oder wissen es nicht ganz genau. Wir müssen uns an diesen neuen Kontext gewöhnen. Im Moment sehen wir noch keine Informationsapokalypse. Man könnte ja fürchten, dass man nicht mehr glauben kann, wie ich gesagt hatte, ist überhaupt irgendetwas plausibel, was man online sieht, oder muss man einfach aufhören an alles? Ich habe meine Wörter verloren. Aber genau, im Moment ist diese Befürchtung nicht eingetreten. Das kommt drauf an, wie es passieren kann. Aber was es sicher geben könnte, ist eine Art kulturelle Veränderung. Zum Beispiel könnte sich die Grenze zwischen wahren Inhalten und falschen oder künstlichen Inhalten etwas verwischen. Und wir könnten mit der Zeit einen anderen Bezug zu eben Echtheit, Wahrheit oder Fiktion und KI-Inhalten entwickeln. Und das ist auch eine Entwicklung, die man verfolgen sollte. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit und freue mich sehr auf die Diskussion.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für diesen spannenden Einblick in die Ergebnisse dieser Studie. Jetzt haben wir Zeit für Fragen vom Publikum. Und bitte scheut euch nicht, es hat hier ein Mikrofon in der Mitte des Raumes. Einfach hinstehen und Input, Fragen, Statements, bitte. Ja?
Vielen Dank erstmal. Gibt es bereits eine Plattform, eine rechtliche Plattform, wo insbesondere Schülerorganisationen, Lehrerinnenorganisationen sehen könnten, was zurzeit in der Schweiz schon aktuell an Gerichtsprozessen gelaufen ist, erfolgreich, wenn möglich?
Vielen Dank, spannende Frage. Mir sind im Moment keine Prozesse bekannt, die schon fertig wären. Also ich glaube nicht, dass es solch eine Plattform gibt. Spontan denke ich vielleicht an diese Beratungszentren, also die Opferberatungsstellen, die sicher Auskunft geben könnten. Und einige Organisationen sind ja spezialisiert auf Jugend und Cybermobbing zum Beispiel. Ich denke jetzt auch an eine Plattform Schweizer Medien für die Jugend, heißt die, glaube ich. Ich müsste es nachschauen. Aber nein, aber ich glaube, es könnte bald kommen, hoffe ich. Vielen Dank.
Gut, also auch nochmal danke für den aufschlussreichen Vortrag. Ich möchte zur Diskussion anregen, die begriffliche Unschärfe. Wenn man jetzt wirklich Deepfake, also wenn man wirklich das Wort Fake, dann soll das nicht der Realität entsprechen. Und so Sachen wie zum Beispiel, was Sie erwähnt haben, so als positive Aspekte und so, sagen wir beim Film und so. Das, also man muss ja wissen, KI greift nur auf Bestehendes zurück. Das tut nicht irgendwie Kreativität fördern und so. Und selbst wenn ich jetzt sage, ich drehe einen Film und möchte gern Marilyn Monroe dabei haben, dann ist das an sich eine gute Sache. Also da kann man natürlich philosophisch noch streiten, ob ich das Recht, Persönlichkeitsrechte verletze und so. Und dass man dann aber andererseits zum Beispiel die Fake News, die sollte man mit einbeziehen. Also ich möchte da so bei TA Swiss oder so zur Diskussion anregen, dass man wirklich unter Deepfakes nur das verwenden soll, was wirklich falsch ist. Mhm. Oh, und so, und weil da kann ich mir nicht vorstellen, das ist ja halt auch gut, sagen wir mal, ich bin bei einer Partei und möchte ein Video drehen, sag mal, wie sieht, wenn die Leute meine Partei wählen, wie sieht die Schweiz in 10 Jahren aus und so. Aber das finde ich nicht fake. Und auch sonst möchte ich darauf hinweisen, dass der Gebrauch von Deepfake schon viel weiter fortgeschritten ist. Man muss sich nur so die letzten Wahlen anschauen und so. Und da denke ich, da ist vieles nur mit, ob es jetzt Deepfakes sind oder Fake News. Also das ist ja zum Beispiel bei den amerikanischen Wahlen bekannt geworden.
Vielen Dank. Sehr viele spannende Elemente. Soll ich antworten?
Sehr gerne. Ja, wir haben noch 4 Minuten.
Okay, merci.
Nützen wir natürlich.
Nehmen nur ein paar Elemente auf, also die Begrifflichkeiten. Ja, gerne darüber reflektieren, bitte auch in der zivilen Gesellschaft, bitte auch in dieser NGO. Ich persönlich fand Deepfake eigentlich nicht so schön, weil das Wort kommt ursprünglich aus einem Forum online, wo pornografische Deepfakes gemacht wurden, ohne die Einwilligung der Personen. Also ich fand es nicht so schön, dass es dann überall verwendet wird. Jetzt ist das Wort da. Was man auch sieht, ist, dass man die ganze Zeit von KI im Allgemeinen. Ich habe auch selber KI-Inhalte gesagt, zum Teil, weil ich auch an die Generatoren gedacht habe. Aber generell im KI-Hype wäre es vielleicht schön, mal ab und zu unterscheiden, welche Anwendung oder was machen wir. Also auch da gibt es spannende Überlegungen. Und wie Sie gesagt haben, es ist nicht alles Fake. Manchmal ist es auch Fiktion ohne Fake News. Also die ganze Breite zeigen ist tatsächlich wichtig.
Wir haben jetzt noch 2 Inputgeber oder Fragesteller. Bitte kurz halten.
Ja, ich schließe an Ihre Ausführung zur Kennzeichnung. Sie haben das als Mittel, man könnte auch Maßnahme sagen. Wurde in dieser Studie auch untersucht, was denn die Wirkung ist davon? Also die Kennzeichnung alleine, sofern man es überhaupt machen würde, wenn man selbst Deepfakes kreiert, oder? Ist ja bekannterweise aus der Werbung oder den Medien ja so, dass aus der Nutzerseite bekannt ist, dass diese wenig beachtet werden. Also dass man eigentlich egal, ob das gekennzeichnet ist oder nicht. Und selbst wenn man es erkennt und erkennen möchte, es einem eigentlich egal ist. Man nimmt das vielleicht wahr als Märchen oder so oder glaubt daran. Also man kennt das vor allem aus der Kennzeichnungspflicht in sozialen Medien zu Influencing. Da ist es den Followers eigentlich egal.
Vielen Dank. Also nein, es gibt keine Untersuchung dazu damals und ich glaube, heute war es einfach zu neu. Was man aber schon weiß, ist, dass die Wirkung von Bildern oder Videos oder vielleicht Tonaufnahmen eigentlich irgendwo im Kopf bleiben, auch wenn man weiß, dass es nicht echt war. Also die Wirkung von Deepfakes geht schon über das hinaus, was wir glauben. Und manchmal glauben wir das, was wir sehen wollen oder wir erinnern uns auch relativ selektiv. Also das muss man auch mitdenken. Vielen Dank.
wurde in der Studie unterschieden zwischen, ich sage mal, offensichtlichen Deepfakes. Wir haben ein Bild gesehen von Obama und Angela Merkel und vielleicht eher so subtilen, die so ein bisschen eine Truthiness haben, die sein können, wie zum Beispiel Donald Trump, der arrested wird, oder? Das ist ja tatsächlich auch passiert.
Vielen Dank. Also ich habe jetzt nichts Großes direkt zu sagen. Also es gibt keine Unterscheidung, die wirklich etwas geändert hat. Aber ich denke auch, wenn ich einen mega bösartigen Deepfake machen würde, würde ich nichts machen, was total offensichtlich ist, sondern eine leichte Änderung, die aber eine schlechte Wirkung haben kann. So.
Gut, letzte Frage, ganz kurz. Wir sind schon am Überziehen.
Hallo, guten Tag. Ich war auf der Tagung vor ein paar Jahren, wo das Projekt vorgestellt wurde von Deepfake. Ich glaube, das Fraunhofer-Institut hat damit gearbeitet. Und ich weiß noch, die Themen, die da präsent waren, das waren vor allem Themen des Copyrights, der Eigentumsrechte, der Frage, geht es um Bildfälschungen? Und wenn wir jetzt 2 Jahre später drauf schauen, dann sehen wir, dann hat sich die Lage komplett verändert und sich absolut neue Fragen entwickelt. Und meine Frage an Sie wäre jetzt, was sind denn die neuen Fragen, die sich im Laufe dieser 2 Jahre neu entwickelt haben?
Vielen Dank, spannende Frage. Die neuen Fragen, also ich glaube, das, was man noch nicht geklärt hat, sind schon die Urheberrechte. Das ist nicht groß in der Studie, wird erwähnt und ein bisschen behandelt, aber ich habe den Eindruck, politisch ist es vielleicht das Dringendste, falls, dass man sich damit beschäftigt, also zuerst mit den Daten, die für die Trainings der Modelle benutzt wurden. Da gibt es einige Klagen, Prozesse. Es gibt auch Fragen, ja, was machen wir, also wie kann man das beweisen und so weiter. Das wird relativ schnell gehen, ich weiß nicht, aber das ist relativ dringend. Aber auch, wie kann man vielleicht für gewisse Inhalte eine Entschädigung geben, dass es, ich habe den Eindruck, das ist die, und ob das reicht, also da kann man sehr gerne kritisch sein, wie ich bin es auch. Ich habe den Eindruck, das ist ein bisschen das Nächste, was gemacht werden muss. Das beantwortet Ihre Frage nicht ganz, aber hoffentlich ist das ein Element. Vielen Dank.
Ja. Sehr gut, dann sind wir jetzt am Ende dieses Talks. Für weitere Fragen steht Letizia sicher auch bilateral zur Verfügung. Sprecht sie einfach an, sie ist noch ganz kurz hier vorne nachher. Und damit würde ich mich gerne bei dir bedanken und auch bei diesem fantastischen Publikum. Ja. Dankeschön.
Vielen Dank. Merci. Vielen Dank.